Aufräumen ist ja jetzt erstmal nicht zwingend negativ, ne? Wir machen das auch hier zu Hause. Aufräumen. Aber was bedeutet Aufräumen in einem organisatorischen Kontext? Und ich kenne das aus meiner beruflichen Karriere so, wenn irgendwelche Leute von extern in die Organisation gekommen sind, um aufzuräumen, dann war das immer verbunden mit einer nicht unerheblichen Reduktion der Belegschaft.
Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung, Business Coaching und der praxisorientierten Transaktionsanalyse mit inspirierenden Gästen. In mehr als 100 Folgen bieten wir dir eine Lernreise für deine Themen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Digitalisierung und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen.
Wenn wir heute nicht hier sitzen würden, Thomas und ich, und uns Gedanken machen zum Thema wir lassen aufräumen, wenn Führung zum Risiko wird, dann haben wir wieder einen Fall für unsere Case-Klinik, aber denken gleichzeitig auch an den großen Weltkontext. Da haben wir auch immer das Gefühl, da wird aufgeräumt und wir stellen uns auch gleichzeitig die Frage, was ist, wenn Führung zum Risiko wird? Wir haben wieder eine Zusendung von einer Person heute und damit steigen wir ein in die heutige Folge von Mit Brille und Bart. Thomas, hast du auch schon mal Führung als Risikofaktor erlebt?
Ja, habe ich tatsächlich. Hallo Armin und hallo auch an dich da draußen am Empfangsgerät. Das habe ich tatsächlich und du hast den Weltkontext ja angesprochen. Also muss ich da nur so ein bisschen umgucken, dann glaube ich, wird es klar, wenn Führung eine, weiß ich nicht, sehr dominante Rolle spielt und gefühlt über Leichen geht, sagt man ja so, ist ja eine Redensart, eine Redewendung. Und ich habe das schon erlebt. Ja, ich habe das erlebt. Und es ist nicht angenehm und es hilft auch dem Unternehmen meistens nicht nachhaltig. Mal gucken, was die Zusendungen und unsere Überlegungen dazu so bringen.
Ja, aber zuerst vielleicht noch einmal für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, eine kurze Übersicht, was denn die Case-Klinik als Format überhaupt ist. Wir haben so ein 6-stufiges Format, das wir immer regelmäßig wieder auf deine Zusendung hin. Wenn du uns etwas schickst, dann bearbeiten wir deinen Fall entsprechend dieser 6 Punkte. Das ist zum ersten Mal der Fall. Wir arbeiten auf, was uns zugetragen wurde. Dann diskutieren wir den Fall mit der Frage, worum es wirklich geht. Aus unserer Perspektive eben wieder, Thomas, oder? Wir können ja nicht für alle reden. Wir geben einfach unsere Perspektive, unsere Expertise auch dazu. Und dann, Thomas, dann kommt dein Lieblingsmoment.
Mein Lieblingsmoment ist der Moment der Stille, weil er für, also nach meinem Dafürhalten für Podcasts nicht so üblich ist. Wir machen dann nämlich eine beabsichtigte Pause, damit du den Gedanken mal nachfühlen kannst, was macht das, was du gerade gehört hast mit dir. Kennst du die Situation auch? Bist du in so einer Situation? Das sind alles so Sachen, die man dann innerhalb von 10 Sekunden mal so durchleuchten kann. Und dann geht's weiter mit so einer Analyse. Warum passiert das? Also welche Grundlagen theoretischer oder modellmäßiger Sachen aus der Transaktionsanalyse, aus der Organisationsentwicklung kennen wir da. Dann geht es natürlich auch im nächsten Kapitel, sage ich mal, geht es dann um Lösungsansätze. Was kannst du tun? Was könnt ihr als Organisation tun, bevor wir dann letztendlich zum Schluss kommen?
Ja, und beim Schluss, dann nehmen wir immer auch noch seine Wiese, Scharmer ja auch, immer wieder mal auch betont bei der Case-Klinik, sein Modell, das er beschrieben hat, zu einem Moment der Dankbarkeit. Eben, wir leben in ganz struben Zeiten, ganz wirren, orientierungslosen Zeiten und auch hier ist es uns wichtig von Mit Brille und Bart, dass wir doch die Dankbarkeit behalten, dass wir die Wertschätzung behalten und dass wir, und das ist uns sehr wichtig, Perspektiven immer wieder verbinden, da auch dranbleiben, wesentlich immer wieder daran arbeiten, dass wir Perspektiven verbinden und dass wir wertschätzend bleiben. Ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, nicht nur mit unserem transaktionsanalytischen Hintergrund, sondern auch in den Grundhaltungen, wie wir den Podcast in einer sehr lauten Podcast-Welt auch immer wieder mal machen. Da finde ich es eben, Thomas, ja, dieser Moment der Stille, den haben wir eingeführt, weil manchmal tut Stille ja auch gut. Und nun kommen wir zum Fall.
Der Fall. Was wurde uns zugetragen?
Ja, uns hat eine Person einen Fall eingesendet, den haben wir anonymisiert, wie immer, wenn wir das tun. und lesen üblicherweise den Brief, der uns zugeschickt wurde, jetzt vor. Die Person hat geschrieben: Hallo, ich schreibe euch, weil ich das Gefühl habe, in einem System festzustecken, das sich selbst blockiert. Und ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. Vor etwa 3 Jahren wurde bei uns ein neuer Abteilungsleiter eingesetzt. Der offizielle Auftrag lautete: Aufräumen. Gemeint war damit, alte Strukturen aufzubrechen, überholte Gewohnheiten zu beenden und eine neue Professionalität zu etablieren.
Der neue Leiter kam mit viel Energie, aber auch mit einem sehr autoritären Stil. Laut, konfrontativ, teilweise cholerisch. Es war schnell klar, dass ihm die Rückendeckung der Geschäftsführung sicher war, und das hat er auch ausgespielt.
Viele langjährige Kolleginnen fühlten sich überfahren, die Atmosphäre wurde immer angespannter und es entstanden 2 Lager. Wer Kritik äußerte, wurde entweder ignoriert oder systematisch an den Rand gedrängt. Manche gingen freiwillig, andere wurden gekündigt. Immer mit dem Tenor: die passen hier nicht rein.
In 2 Jahren haben wir 5 hochqualifizierte Fachkräfte verloren, zusätzlich zur normalen Fluktuation. Die Stimmung war irgendwann so vergiftet, dass selbst Menschen, die bleiben wollten, innerlich gekündigt haben. Gerüchte kursierten, Beschwerden häuften sich, erst mündlich, später schriftlich. Aber das Top-Management bleibt still, stützt ihn weiterhin.
Ja, und irgendwann ging dann die Geschichte sogar an die Öffentlichkeit. Es gab Medienberichte über fachliche Verfehlungen, über das Wegschauen des Managements, und erst da hat dann die Geschäftsführung reagiert. Spät, aber sichtbar.
Die Trennung von der Führungskraft war heftig, auch für ihn persönlich. Aber die grundlegenden Spannungen im System sind geblieben. Viele tun so, als wäre das jetzt Vergangenheit. Aber das Klima ist immer noch geprägt von Misstrauen, Verdrängung und innerer Zerrissenheit.
Ich frage mich, was ist da eigentlich passiert? Warum konnten wir das nicht früher stoppen oder eben besser begleiten? Und was müsste passieren, damit wir als Organisation wieder wirklich Vertrauen aufbauen können? Ich wünsche mir eure Perspektive darauf. Vielleicht helfen euer Blick und eure Analyse uns weiter.
Die Falldiskussion, worum es wirklich geht. Ja, das ist schon auch kein Einzelfall, glaube ich, ne? Diese Geschichte in der Heftigkeit, wie sie jetzt hier formuliert ist, nicht immer so, aber das Prinzip kenne ich schon. Ne? Also es gibt ja auch den Film Up in the Air mit George Clooney ist der, der immer von irgendwie Firmen gebucht wird und dann durch die ganze Weltgeschichte fliegt, um Leute zu entlassen, um aufzuräumen, wie es so schön heißt. Da geht es ja immer um Führung, Macht, Kultur und letztendlich natürlich auch um Angst.
Ja, Angst ist ein Treiber über die Führung, kann ein sehr wirkungsvolles Führungsprinzip auch sein. Und wie du gesagt hast, Thomas, ja, dieser Fall, der uns hier zugesendet wurde, ist wirklich ein Brennglas von Führung, Macht, Kultur und Angst, weil ich glaube, jede und jeder, wenn du zuhörst, hast irgendeine berufliche Erfahrung mit so einer Kultur oder mit zumindest so einer Führungskraft, die dann am Ende vielleicht dann auch eben entweder, man sagt ja da manchmal auch, entsorgt wurde irgendwo, wenn man die deutliche Sprache nimmt oder eben selber dann gemerkt hat, dass die Unternehmenskultur stärker ist.
Und die Sprache spielt ja dabei eine große Rolle. Also wenn man über solche Situationen spricht in der Organisation, dann heißt ja auch manchmal, der geht mit der groben Kelle vor oder mit der groben Axt ist er durch den Wald gegangen. Also diese externe Führungskraft, die da jetzt neu reingekommen ist, ist ja einfach in die Organisation rein, ohne Rücksicht auf Verluste und hat aufgeräumt. Also praktisch genau das gemacht, wie er das als Auftrag auch verstanden hat.
Ja, genau. Und gemeint war damit ja eben alte Strukturen, Verhaltensweise und Machtverhältnisse auch zu durchbrechen. Das ist bei mir so, dieses Wort ist bei mir noch deutlich angekommen. So, es geht darum, etwas mit übers Knie zu brechen auch. Wirklich, bei einer weiteren Metapher zu bleiben, mit Autorität, dann auch mit einer entsprechenden Charakter, mit einem entsprechenden Charakterprofil, also auch cholerisch und natürlich mit dem Rückhalt des Managements. Also das muss jetzt so sein, da schicken wir jemanden vor und das führt dann üblicherweise schnell zu Spannungen und zu Widerstand.
Ja, und wenn ich weiß, dass das Top-Management so hinter mir steht, dann kann ich natürlich als neue Führungskraft mit diesem Auftrag entsprechend autoritär auftreten, ne? also cholerisch weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so hilfreich dann, aber ich kann mir so des Rückhalts bewusst sein und sagen so, ich kann hier alles entscheiden und alles machen, was ich für gut und richtig halte, weil ich habe jemanden, der mir den Rücken frei hält und der hier auch entsprechende Machtbefugnisse und Entscheidungsbefugnisse hat. Und da können die ganzen Leute, die sich da beschweren, die können ja gegen mich gar nicht anstinken. Ne? Was stört die Eiche, wenn der Hund sie anheult?
Genau. Und wer in der Physik schon in der ersten Lektion etwa irgendwo mal aufgepasst hat, weiß, Widerstand erzeugt Widerstand. Da kommen wir nicht drum rum. Wenn sich auf der einen Seite eine Spannung aufbaut, dann gibt es auf der anderen Seite eine Gegenspannung. Da habe ich ganz vor kurzem, Thomas, auf Instagram von Ulrich Dehner einen kleinen Post gesehen, der da sehr gut beschreibt, auch in einem Coaching-Verhältnis, wenn der Coachee Widerstand macht und wie es dann auch gelingen kann, dass der Coach eben auch den Widerstand entsprechend abbauen kann. Es braucht da immer zwei Seiten. Und das ist ja auch in diesem Fall passiert. Es hat sich ein klares Lagerdenken gebildet.
Genau, also die Lager waren ganz klar. Es gab auch innerhalb der Belegschaft natürlich unterschiedliche Verhaltensweisen, nämlich einmal, ich lasse das über mich so ein bisschen ergehen und halte still oder ich gehe so heimlich und ohne aufzumucken einfach mal raus und ergreife die Flucht, kann man ja so sagen. Und die anderen versuchen halt irgendwie sich zu solidarisieren, irgendwie zusammenzuschließen und in den Widerstand zu gehen und sich dann auch entsprechend Gehör zu verschaffen. Und da sich auch beschweren, es gab ja Beschwerden, zuerst mündlich, dann auch schriftlich, war ja in der Zuschrift zu lesen. Und die werden aber aktiv ignoriert.
Ja, es ist ja ein klassisches Beispiel nach Friedrich Glasl, dem Salzburger Mediator und Konfliktforscher, der 9 Stufen der Eskalation von Konflikten beschrieben hat. Am Ende, Stufe 9, ging es dann darum, gemeinsam in den Abgrund, wirklich diese harte Trennungsphase, das kennt man vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, aus Scheidungen, aus Erbschaftsstreitigkeiten, aber im organisationalen Umfeld gibt es das natürlich auch. Ja, es gab dann die Medien, die dann begannen zu berichten und irgendwann wird die Führungskraft dann auch fallen gelassen, verliert das Vertrauen und man hat dann entsprechend einen finanziellen Schaden, aber eben auch einen Werteschaden und natürlich auch persönliches Leid, wie die Person ja auch geschrieben hat. Bis heute wirkt diese Phase in der Unternehmen noch da. Psychologische Sicherheit konnte nicht aufgebaut werden. Und über die Führungskraft, da weiß man nicht wirklich, habe ich den Eindruck, wo die hin ist. Die scheint so wie wirklich verschwunden zu sein. Ich persönlich, ich hatte mal eine Situation mit einer Führungskraft, die ein Unternehmen verlassen hat. Und da sah man dann zumindest etwa 3 Monate später da mal eine Todesanzeige. Es ist bis heute offen, ob es sich da mal um einen Suizid gehandelt hat oder nicht, wie es dazu kam. Aber eben solche Menschen aus Unternehmen, die verschwinden ja dann üblicherweise irgendwie. Und ja, ist die Frage, Thomas, worum geht es denn also wirklich, wenn wir so eine Fallbeschreibung haben, die ja sehr drastisch ist, die sehr wirklich Glaselstufe 9 gemeinsam in den Abgrund dann auch endet und keine gute Wende nimmt?
Genau, also es geht einmal um Personen, also um diese Führungskraft. Darum ist ja gegangen, aber das ist natürlich vordergründig so. Ne? Die hat ja jetzt gedacht, sie handelt im Auftrag und war sich vielleicht auch darüber klar für sich, so zumindest, dass sie da das Richtige tut. Aber eigentlich geht es ja nur vordergründig um die Person, sondern eigentlich geht es um das ganze System. Also wie gucken wir auf die Organisation und stellen halt fest, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen da Dinge passieren, die vielleicht auch die ganze Situation unterstützen. So, was dann nachher zu führt, du hast gesagt, finanzieller Schaden, Image-Schaden, also die Welt guckt auf dieses Unternehmen oder zumindest ein Land oder eine Region guckt auf das Unternehmen und denkt sich, was ist denn das für ein Laden? Und dieses nachhaltige Vertrauensverlust, also Vertrauen verlieren ist ziemlich einfach, das wiederzugewinnen extrem schwer. Und wenn man sich dieses System anguckt, gibt es ganz verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ich zum Beispiel gucke jetzt mal aus dem Top-Management, die gesagt haben, hey, da kommt irgendein Mensch, den stellen wir jetzt ein, der soll für uns aufräumen, dann brauchen wir uns da nicht drum zu kümmern. Ne? Das ist ja irgendwie gar nicht unsere Rolle. Wir können da schön jemanden reinbringen und der macht das für uns.
Ja, und das mit einem scheinbar eben auch ungeklärten groben Auftrag einfach aufräumen, ganz pauschal, keine klaren Vereinbarkeiten, worum geht es dann wirklich, was sind im Einzelnen dann auch die Details. Und es gibt ein Buch, The Leadership Mystic, Leading Behavior in the Human Enterprise von Manfred Keetz de Vries. Und er nennt da drin so drei Arten von Führungskräften. Zum einen the Rule Takers, dann the Rule Makers und dann the Rule Breakers. Und für mich ist diese Führungskraft, hat so dieses rebellische Kind in sich, vielleicht auch das kritische Eltern, nicht aus einer transaktionsanalytischen Sprache zu sagen, ich muss mich nicht kümmern über die bestehenden Regeln, ich kann jede Wahrheit, die mir nur in den Sinn kommt, die kann ich reframen, die kann ich redefinieren. Und das ist, steht dann für gute Veränderung, für wirkliches Vorwärtskommen.
Ja, du hast die Redefinition erwähnt. Das ist ein Begriff, den wir aus der Schiffsschule kennen in der Transaktionsanalyse. Und da geht es eigentlich darum, dass man die Realität eigentlich völlig verkennt oder eben anders deutet, redefiniert. Werden also äußere oder innere Gegebenheiten entweder gar nicht zur Kenntnis genommen oder verzerrt wahrgenommen, falsch eingeschätzt irgendwie. Und das führt dann dazu, dass ich Dinge einfach anders bewerte, als das vielleicht andere Personen in der gleichen Situation tun. Und das verändert sozusagen meinen Bezugsrahmen, den ich da habe. Und das ist Redefinition. Das ist ja hier auch passiert.
Genau. Und dann haben wir so ein Skript, das da wirklich erstarrt, was immer wieder sich gleich wiederholt. Und dann kommt so eine radikale Geschichte. Noch zum Thema Schule hast du gesagt. Die Transaktionsanalyse ist ja in der Breite nicht immer so bekannt und deswegen finde ich es noch wichtig zu sagen, dass die Transaktionsanalyse ja unterschiedliche Schulen hat. Der Gründer war Eric Byrne, aber daraus haben sich dann ganz verschiedene Autoren und Transaktionsanalytiker seit irgendwo 1960, 70 daraus entwickelt und eine eben, die hast du erwähnt, das ist die Schiffsschule. Und du, Thomas, du bist ja systemischer Unternehmensberater mit transaktionsanalytischem Hintergrund. Und mit Blick aus systemischer Sicht müssten wir sagen, es handelt sich hier um einen nicht geklärten Auftrag. Die Kulturthemen sind nicht geklärt und wie es scheint, sind sehr viele blinde Flecken auf allen Ebenen vorhanden, da gibt es nicht mal einen vereinbarten Verhaltenskodex und man kann ja da vielleicht auch ein bisschen von Narrenfreiheit sprechen.
Ja, genau. Also Vertragsarbeit ist ja ein wesentlicher Bestandteil auch in der Transaktionsanalyse. Wir als Berater haben das Thema ja auch jedes Mal, wenn wir irgendwie in Organisationen reingehen, klar zu haben, was ist denn jetzt eigentlich der Auftrag? Was ist die Erwartung? Wer sind eigentlich die Menschen, die irgendwie eine Rolle spielen in diesem Auftrag? Und wie ist so das Zusammenarbeiten? Also wie ist die Kultur? Wie ist das, ja, Verhaltenskodex, hast du gesagt? Also was sind ungeschriebene Gesetze, die beachtet werden können?
Und da gibt es ja Teile, die geschehen auf der Bühne. Das ist das Stück, das wir hier präsentiert bekommen von der Person, die uns das zukommen hat lassen, also uns das zugetragen hat. Und dann gibt es ja das Spiel hinter der Bühne, was da wirklich so passiert. Und das finde ich auch schön beschrieben, dass da sehr viel Hintergründiges sich auch abgespielt hat. Gerüchte, Küche und so weiter und so fort. Auch individuelles Leid. Und wenn wir mal, Thomas, uns, wie wir es ja auch pflegen, hier bei uns in der Case-Klinik ein paar Gedanken darüber machen, wie sich die Person wohl fühlen könnte, die uns diese Nachricht zugesendet hat. Wie könnte die sich fühlen?
Ja, ist ja interessant. Also die Person ist ja offensichtlich noch da, also ist da geblieben, trotz der widrigen Umstände. Was wir hier machen, ist natürlich jetzt eine Interpretation. Also ich kenne die Person nicht persönlich, wir kennen die Situation nicht, wir haben sie auch nicht miterlebt und können insofern nur unsere Perspektive zur Verfügung stellen. Die ist aber nicht unerheblich so und gestützt auf die Erfahrung, die wir haben und auch auf die Erkenntnisse aus der Transaktionsanalyse. Wie würde ich mich fühlen, kann ich mich ja fragen, wenn ich sowas sehe. Und es ist ja sehr gut beobachtet, also ganz viele Aspekte erkannt und beschrieben, die wesentlich sind, dieses Rückzugverhalten von einigen Leuten, Gerüchteküche, unterschwellige oder indirekte Opposition. Und dann zu gucken, wie hat sich das alles entwickelt und was ist da passiert. Ich bin mir nicht sicher, die meisten Menschen, die in so Organisationen unterwegs sind, können sich ja nicht komplett loslösen und von außen drauf gucken, also praktisch so eine Metaebene einnehmen und völlig emotionslos diesen Situationen betrachten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so eine Person in dieser Situation vielleicht durch auch persönliche Rahmenbedingungen so eine Art Hilflosigkeit empfindet, vielleicht sogar Verzweiflung, was passiert hier gerade? Ich fühle mich existenziell bedroht, weil es geht ja um meinen Arbeitsplatz. Vielleicht sind andere Menschen auch darauf angewiesen in meinem Leben, dass ich diesen Beruf weiter ausüben kann, diese Stelle habe und Geld bekomme. Und das sind natürlich extreme emotionale Momente dann.
Ja, also insbesondere, was mir immer wieder mal so in diesen Situationen so zugetragen wird, ist, man weiß nicht mehr, in welchen Film man spielt. Und da haben wir eine Folge dazu gemacht, die Folge 54, Zeitgeist im Wandel, das Fremde bleibt, mit Professor Dr. Andreas Brenne, zur Geschichte, zur Lebensgeschichte von Karl May, der ja auch wesentlich aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat, gar nie in diesen Ländern gereist ist und eine ganz andere Sicht von der Welt hatte, als sie wirklich ist. Also wieder das Thema Redefinition, das du schon erwähnt hast, Thomas. Und das führt ja wirklich zu hohen psychischen Belastungen. Ich glaube auch in der jetzigen Zeit mit dieser ganzen Disruption, man weiß nicht mehr, was morgen ist, wie wird das sein, das führt ja zu sehr starken psychischen Belastungen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, wenn wir über psychische Belastungen reden, uns einen kurzen Moment der Stille zu nehmen, kurz innezuhalten. Wenn du bis jetzt zugehört hast, dann auch nimm dir kurz die Zeit, 10 Sekunden zu reflektieren. Was löst das aus bei dir an Bildern, an Gedanken, vielleicht auch an persönlichen Erfahrungen? Und wenn du die uns auch zusenden willst, dann mach das mit brilleundbart@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Du findest uns aber auch auf LinkedIn oder auf Instagram, das sind unsere beliebten Kanäle. Teile uns mit, was sich bei dir so bewegt, und wenn du ein Beispiel hast, dann sende es auch zu. Also, der Moment der Stille.
Die Analyse. Warum passiert das?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum passiert das? Und vor allem, warum passiert das immer wieder? Warum passiert das so vielfältig? Und warum lernen wir wahrscheinlich durch einen großen Teil der Menschheitsgeschichte und der Führungsgeschichte auch nichts aus solchen Situationen?
Der erste Begriff, über den ich sofort nicht gestolpert bin, auf den ich aufmerksam geworden bin in der Zuschrift, war das Thema Aufräumen tatsächlich. Weil Aufräumen ist ja jetzt erstmal nicht zwingend negativ, ne? Wir machen das auch hier zu Hause, Aufräumen. Aber was bedeutet Aufräumen in einem organisatorischen Kontext? Und ich kenne das aus meiner beruflichen Karriere so, wenn irgendwelche Leute von extern in die Organisation gekommen sind, um aufzuräumen, dann war das immer verbunden mit einer nicht unerheblichen Reduktion der Belegschaft.
Ja, würde ich auch so sehen. Aufräumen als Ansatz, eben ab in die Air, du hast den Film erwähnt, das ist wirklich Abbau von CapEx.
Überkapazitäten nennt man sie.
Überkapazitäten werden dann weggeräumt oder werden dann abgebaut. Und da scheint mir irgendwie in der Beschreibung ganz unklar zu sein, was musste denn eigentlich aufgeräumt sein? Es war ja nur irgendwie altes weg, alte Zöpfe abschneiden, aber die Perspektive, die hat gefehlt, was überhaupt danach dann neu gebaut werden soll, was neu konstruiert werden soll. Das finde ich immer so, das Alte muss weg, aber das Neue ist gar nicht bekannt. Und was ich ganz spannend finde, ist auch immer wieder diese typische Beziehungssituation, dass jemand, der eingesetzt wird, um aufzuräumen, auch einen immensen Rückhalt der vorgesetzten Führungskräfte oder der vorgesetzten Gremien eben auch bekommt und hier Unterstützung hat, eine sehr hohe Loyalität dann eben auch besteht. In den Anfängen, das sieht man ja jetzt in den USA ein bisschen, gehen wir mal davon aus, das ist authentisch und nicht Hollywood-Drehbuch, dass da unter den Beratern und so jetzt auch Konflikte entstehen, dass sich da scheinbar in der Öffentlichkeit auch gewisse Konflikte schon entladen, die unterschiedliche Perspektiven zeigen und die Loyalitäten auch etwas verloren gehen.
Ja, das ist ein wirklich gutes Beispiel, auch für diese Zuschrift hier. Was da passiert ist, die haben ja teilweise Leute entlassen, einfach, also die sind in irgendwelche Ministerien reingegangen, da von dieser Doge-Abteilung oder wie sie heißt, und haben Leute entlassen und haben irgendwann festgestellt, huch, die hätten wir ja noch gebraucht. Und dann haben sie sie wieder eingestellt. So. Und so ähnlich scheint das ja hier auch zu sein. Es hat 5 irgendwelche Leistungsträgerinnen gegeben, die irgendwie gegangen sind oder gegangen worden sind. Und dann hat man festgestellt, oh Mist, die hätten wir wohl besser behalten. Und das ist natürlich total bekloppt. Ne? Und wenn ich dann so reingehe, dann sind halt die Meinungen klar. Der kennt ja hier nichts. Der kann auch fachlich überhaupt nicht mitreden, was hier gerade passiert. Der ist neu bei uns und fängt direkt an aufzuräumen. Klar, dass der irgendwas wegräumt, was vielleicht noch gebraucht wird. Gibt es auch das Beispiel, ist das Beuys gewesen, der irgendwie so eine Bananenschale, ich weiß nicht, und eine Putzkraft hat das dann weggetan und das war dann Kunst oder so. Also wenn man den Kontext nicht kennt, dann räumt man manchmal auf und es hätte vielleicht noch besser da so. Und dann schließen sich halt solche Leute zusammen, die halt ein gemeinsames Interesse haben und sich gegen diese Kraft, die da auf die Organisation einwirkt, sozusagen gegen Maßnahmen ergreifen wollen und gegenhalten wollen. Und für meine Begriffe ist sozusagen das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, das Top-Management spielt ja eine entscheidende Rolle in dieser Situation. Also dieses, wir stärken den Rücken, wir setzen jetzt jemanden ein, ist ja auch eine Art Schutzschild vor der Welle, die aus der Organisation zurückkommt und den Widerstand sozusagen. Den kriege ich ja gar nicht ab, sondern das kriegt alles diese Person ab.
Ja, ein bisschen zurücklehnen. Ich sage, ja, it was me. Die Person, die sitzt dann auf diesem heißen Stuhl vielleicht auch. Und wenn sie ihn dann wegsprengt, dann sprengt sie ihn halt weg. Oder wenn sie bleibt, dann geht es dann gut. Aber diese Instrumentalisierung von Menschen, da ist für mich dann schon auch immer wieder mal die Frage, ja, welche Verantwortung übernimmt denn überhaupt das Management bei solchen oder für solche destruktiven Veränderungen? Wir haben ja, Thomas, im Durchblicker-Meetup zum Thema Personalentwicklung haben wir ja das Modell von Bernd Schmid beschrieben zum Thema Verantwortung. Aus Seiten Organisation und aus Seiten Mitarbeitenden-Sicht. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, hier noch etwas mehr dazu wissen willst, dann geh auf YouTube, auf unseren Kanal und schau dir diesen Durchblicker an zum Thema Personalentwicklung. Du findest den Link auch in den Shownotes. Thomas, was gibt es da noch zu sagen zu dieser Situation?
Die destruktive Führung, wie wir das jetzt beschrieben haben, die führt natürlich dazu, dass sich so diese Widerstände aufbauen und sich Widerstand auch regt. Und dann eskaliert das ja. So, irgendjemand schreibt vielleicht eine Information an irgendeine Pressestelle außerhalb der Organisation. Dann wird die Außenwelt sozusagen aufmerksam. Was passiert denn da? Und dann erhöht sich halt der Druck enorm von außen auf die Organisation und auf das Management. Und sie müssen irgendwas tun. Dann schmeißen sie die Führungskraft raus, dann haben sie ihren Sündenbock, wenn man so will, oder das Bauernopfer gefunden. Und dann ist ja nicht alles plötzlich wieder klar. Also so wie vorher. Das funktioniert ja nicht.
Na, ich glaube, man kann diese Situation so in 5 Punkten etwa zusammenfassen. Es geht darum, Führung ohne Klärung. Das ist mal der erste Punkt. Eben der Auftrag aufräumen ist nicht operationalisiert. Es fehlt an Dialog, an Beteiligung und gemeinsamer Zielklärung. Es ist eine unklare Change-Kommunikation. Aufräumen ist als aggressive Metapher für Veränderung und ohne Dialog gebraucht. Es herrscht keine psychologische Sicherheit. Und ich glaube, man kann auch von Managementversagen auch sprechen, weil Konflikte werden delegiert, statt sich ihnen wirklich auch zu stellen. Und das hat natürlich dann Management by Delegation ohne Verantwortung auch zu tun, jemand anderes. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut aufgedröselt. Irgendein anderer übernimmt dann den Drecksjob, den wir eigentlich selbst erledigen müssen, sei es auf Ebene Aufsichtsrat oder aus der Geschäftsleitung heraus.
Ja, psychologische Sicherheit, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, haben wir auch mal eine Folge in unserem Podcast so gemacht. Nämlich die Folge mit Dr. Joe Meyer, Safe Zone hieß die und war die Folge Nummer 56. Eine wirklich sehr hörenswerte Folge, wie ich finde. Hat mich damals schwer beeindruckt und tief berührt, was Joe da so macht. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass ich eine offene Kultur und offen mit Veränderungen auch umgehen kann und nicht jemanden von außen hole, der mit der groben Axt durch die Organisation geht und Tumulte auslöst. Vertragsklärung hatten wir auch schon mal erwähnt, nämlich die Führung ohne Klärung. Also kann ja sein, dass es notwendig ist, aufzuräumen, weil irgendwas unordentlich geworden ist, weil es vielleicht wirklich Überkapazitäten gibt aufgrund von Marktlagen oder so. Das ist ja nicht auszuschließen, dass ich auch mal irgendwie Menschen aus der Organisation rausbringen muss, weil es einfach wirtschaftlich sonst nicht mehr tragfähig ist. Aber auch das kann ich ja ganz anders machen, indem ich offen damit umgehe und offen kommuniziere und sozusagen nicht im stillen Kämmerlein irgendwas beschließe und dann jemanden hole, der Exekution übernimmt.
Die Wende, die wir heute gerne nehmen würden, glaube ich, wäre die in die bessere Richtung. Wie gelingt Wandel konstruktiv? Wie wird Wandel konstruktiv gestaltet? Aber heute gehen wir eher in die Richtung des Buches, das Moritz Keil und Kai Externbrink geschrieben haben. Das als kleiner Literaturtipp. Der Titel ist Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie in Organisationen. Theorien, Methoden und Befunde zur dunklen Triade. Die dunkle Triade, Thomas, finde ich einen ganz schönen Begriff für die Situation, in die wir uns auf den Weg, den wir jetzt weiter beschreiten, nämlich nicht das Gelingende, sondern wirklich die dunkle Triade als Kombination von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie.
Ja, die dunkle Triade als Begriff, als Kombination von den drei. Machiavellismus ist ja sozusagen das unbedingte Festhalten an Macht zum Beispiel. Und für den Erhalt von Macht ist jedes Mittel recht. Ich kann mit Äxten durch Organisationen gehen. Wenn es dazu führt, dass ich meine Macht erhalten kann, dann ist dieses Mittel recht. Das Gesetz bin ich, könnte man sagen.
Ja, und das historische Vorbild für den Machiavellismus ist Machiavellis Der Fürst, das Buch von 1513. Also auch wieder ein ganz altes Thema, diese Gesetze sind sehr alt. Zum Bereich Narzissmus, ich glaube, da könnten wir lange uns darüber unterhalten, was Narzissmus ist. Aber ich glaube, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast auch eine eigene Vorstellung. Ist ja immer wieder mal en vogue, über Narzissmus zu sprechen. Und der dritte Teil, das ist ja dann die Psychopathie. Und ich glaube schon, ohne zu sagen, dass diese Person diese Charaktereigenschaften hatten, das würde ich mir nicht zugestehen, so zu urteilen von einer Person, die ich nicht kenne, aber doch in Organisationen, in hohen Führungskräften ist der Druck sehr groß und nach wie vor werden immer wieder auch solche Personen ja incentiviert, befördert, die so einen skrupellosen Egozentrismus haben, die auch furchtlos sind, gleichzeitig aber auch kaltherzig und impulsiv. Und gut sind im Externalisieren von Schuld. It wasn't me, es waren die anderen. Und so eine sorgenfreie Planlosigkeit leben können und erstaunlicherweise dabei eine sehr hohe Stressresistenz eben auch zeigen. Und dies verbirgt sich immer hinter einer sehr charismatischen, gewinnenden Fassade. Dieses Persönlichkeitsprofil findet man weltweit, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ich glaube, auch auf dem politischen Parkett findet man solche Profile immer wieder mal am einen oder anderen Ort.
Ja, die sorgenfreie Stressresistenz ist ja also kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du als solche Person in eine Organisation kommst und hast den totalen Rückhalt oder spürst den totalen Rückhalt des Top-Management, dann kannst du dich ja skrupellos bewegen und musste keine Konsequenzen fürchten. Was natürlich dann im Gegenzug passiert, sind so Übertragungen, die passieren. Also die Führungskraft, die da eingesetzt wird, um mit der Axt durch die Organisation zu gehen, auf die werden ja alle Ängste der Belegschaft und auch von der anderen Seite die Wünsche des Managements übertragen und wird sozusagen Projektionsfläche dafür.
Ja, und ich gehe immer wieder davon aus, dass jeder Mensch ja irgendeinen Punkt auch leidet. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat einmal den Satz gesagt, in einem Vortrag habe ich den mal gehört online, jeder trägt sein eigenes Auschwitz in sich. Das fand ich einen sehr kräftigen Satz, dass jeder sein Leid hat. Und ich bin überzeugt, auch solche Menschen, die sich solchen Aufgaben auch stellen wollen mit den entsprechenden Charaktereigenschaften, auch die leiden im Innersten, und da meine ich, da braucht es eben auch von reifen, von verantwortungsvollen Führungskräften, die diesen Personen vorgesetzt sind, auch professionelle Begleitung für das Gesamtsystem, Supervision. Es braucht vielleicht eine systemische Organisationsberatung für das Gesamte, aber sicher keine Einzelgespräche im Hinterzimmer, Thomas.
Ja, wichtiger Punkt, wollte ich auch direkt drauf nochmal eingehen, denn das Arbeiten am System, möchte ich mal so formulieren, und nicht im System, ist dabei echt wichtig, ne? Einfach um den Blick zu haben, was macht das gerade mit der Organisation? Und die Führungskraft hat diesen Blick nicht, die da von außen eingestellt wurde, ne? Das ist dann wie eine, wie eine Arschbombe in die Organisation, dann bist du mittendrin und musst dich halt mit den Gegebenheiten irgendwie zurechtfinden und versuchst dann irgendwie den Überblick zu bekommen und dann eine Begleitung zu haben, die sozusagen dafür sorgt, dass es nicht so viele Wellen gibt, dass das offener gestaltet, mehr Partizipation, dass es konstruktiv ist. Das ist super wichtig und deswegen mache ich den Beruf so gerne, den wir beide machen.
Ja, ich auch, weil da ging es ja jetzt wirklich voll in die Hose, die gesamte Geschichte, eben gemeinsam in den Abgrund. Aber es gibt ja auch Lösungsansätze.
Die Lösungsansätze, was kannst du tun?
Ja, das ist eine gute Frage, weil diese Dinge passieren ja immer wieder und man scheint irgendwie nicht daraus zu lernen. Da merke ich auch immer wieder bei mir, wenn ich in Mandaten bin, wo man so ein paar Tage Begleitung dann hat und man merkt, ja, die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat, die haben noch so viele blinde Flecken, das sieht jeder von außen. Und die Selbstwahrnehmung ist eine ganz andere. Dann merke ich schon manchmal, das geht mir nah, wenn ich sehe, wie Menschen da noch leiden in diesen Kontexten. Und da bin ich ein bisschen hilflos. Ich meine, man kann lange sagen, Führung braucht Reflexionsfähigkeit, aber wenn die Haltung dafür nicht vorhanden ist, dann tut es mir leid, dann geht es halt immer wieder mal in die Hose. Und die Arschbombe, die knallt halt dann eben am Arsch und das ist dann wirklich traurig. Also ich glaube, es braucht wirklich werteorientierte Kulturverträge. Es braucht Supervision, Coaching und kollegiale Fallberatungen, insbesondere bei so heiklen Aufträgen. Und wir sind ja, Thomas, wir sind ja alles auch Menschen. Wir brauchen alle irgendwo einen Ort, wo wir Mensch sein dürfen. Schon Goethe hat gesagt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und wir brauchen ja diese Räume auch, aber ja, vielleicht eben nicht in jeder Qualität, denn gerade im professionellen Kontext ist eine professionelle Haltung und auch, wenn ich jetzt aus der ethischen Perspektive der Transaktionsanalyse auch schaue, gehört die Menschenwürde über alles hin auch geschützt.
Ja, das ist richtig. Und die Haltung führt dann ja auch dazu, dass ich als Top-Management, sage ich mal, diese Verantwortung übernehme und nicht irgendwelche Leute einstelle, die für mich den Drecksjob machen, sondern mich sozusagen dieser Aufgabe stelle und sage, okay, ich sehe, dass es irgendwie eine Aktivität braucht und ich möchte gerne die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Aktivität erfolgt, dass es Maßnahmen gibt und dass die aber in einem angemessenen Rahmen passieren. Also, dass ich nicht die Leute reihenweise verliere, möglicherweise sogar die Superleistungsträger dann plötzlich gehen und ich die vielleicht wieder einstellen muss, weil ich sie rausgeworfen habe, ohne großartig drüber nachzudenken. Und was dabei wichtig ist, und das ist ja unser Motto auch für den Podcast, Perspektiven verbinden. Also guck nicht nur aus deiner Brille auf diese Situation, sondern frag mal ein paar andere Leute, die eine andere Situation in der Organisation haben, was die denn davon halten, ob die vielleicht noch eine andere Lösung finden. Vielleicht brauche ich ja gar nicht, Leute rauszuschmeißen.
Ja, oder eben, wenn die psychologische Sicherheit zunehmend abnimmt, zu schauen, ja, wie geht es dann wirklich allen auch gut, wie bleiben sie leistungsfähig, wie bleiben die Prozesse auch effizient, ja, wie wird die Performance hochgehalten in Unternehmen? Und ich musste lachen, Thomas, als wir diese Folge zusammengestellt haben. Ich bin ja gerade daran, meine CTA-Arbeit in der Transaktionsanalyse zu schreiben für den Certified Transactional Analyst. Und da beschreibe ich auch ein Fallbeispiel. Und da habe ich die Intervention so gewählt, mit sehr vielen Konflikten, offene und verdeckte, dass ich in der ersten Klausurtagung mit der Geschäftsleitung, den Abteilungs- und Teamleitungen eben auch keine Gespräche im Vorfeld unter vier Augen geführt habe, sondern das Ganze dann unter Beisein von allen dann durch das Team aufdecken ließ. Und das nehme ich mit aus diesem Prozess. Das hat immens geholfen, auch zu entlasten in der gegenseitigen Begegnung und eben auch für die Klärung der Aufträge, gemeinsam zu klären, Perspektiven zu verbinden. Was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir mit den Menschen umgehen? Weil Stress in diesem System, wie es uns zugesandt wurde, das schadet dem Dialog. Und hier geht es dann auch wieder mehr darum, den Dialog wieder ins System eben zurückzuholen. Und das ist ja eine unserer wesentlichen Arbeiten, den Dialog zurück ins System zu holen.
Genau. Und das geht wahrscheinlich nicht oder wenn, dann nur mit großen Energieleistungen aus eigener Kraft heraus. Weil ich kann ja nicht als Mitarbeitender zum Top-Management gehen und sagen, ihr müsst mal eure Haltung ändern. Das wird nicht funktionieren vermutlich, sondern es muss irgendwie...
Kann man schon, oder?
Ja, ja. Ist die Frage, was dann, ob ich dann noch da bin oder nicht. So. Dann ist halt immer die, wer kann den Rahmen gestalten, wer kann das moderieren, wer kann da begleiten. Und das sind wichtige Funktionen, damit solche Veränderungen und Maßnahmen dann eben auch nachhaltig wirken können und nicht die grundlegenden Werte einer Organisation für die Zukunft total vernichten. Weil das ist wirklich schwierig, bei so einem Vertrauensverlust da wieder ein Klima zu schaffen, wo die Leute auch gerne arbeiten möchten und nicht aus Angst vor Arbeitsplatzverlust spuren und nichts sagen.
Ja, also in diesem System gab es ja eigentlich keine Angst vor Arbeitsplatzverlust, sondern man ging dann eher selber. Eben weil das Thema Aufräumen ja auch nicht ganz klar war, was heißt denn überhaupt Aufräumen? Da gibt es ja dann die, die dann einfach aushalten, wie die Person, die uns das zugeschickt hat, die hat ja auch ausgehalten und das Ganze durchlebt, so wie wir aus der Einsendung schließen können. Und ich finde immer noch, Thomas, es gibt so einen schönen Satz, wer Macht delegiert, muss Verantwortung mittragen. Ich glaube, das ist etwas Wesentliches als ja, Impuls an dich, wenn du in so einer Organisation bist oder wenn du, der uns das eingeschickt hast, das hört, gerne auch zu berücksichtigen, eben wer Macht delegiert, muss Verantwortung auch mittragen als Grundhaltung von guter Führung.
Wir kommen zum Schluss.
Boah, Thomas, üblicherweise haben wir ja die schönen Geschichten, die sich hier irgendwie gut auflösen. Aber hier, ich bleibe nochmal beim Begriff der Arschbombe. Ja, hier hat es ja wirklich, wirklich geknallt auf verschiedene Seiten. Ganz viel Leid. Und ja, was nehme ich mit aus diesem Fall? Ich glaube, es geht darum, wirklich zu sehen, dass Führung nicht nur ein individueller Akt ist, sondern dass Führung eben in Strukturen, in Beziehungsdynamiken, in eine Kultur, die auch über Jahrzehnte vielleicht gewachsen ist, eben auch eingebettet ist. Und damit umzugehen in einer gewissen Sorgfalt, auch wenn die Herausforderungen vielleicht auch groß sind, da wirklich auch in der Menschenwürde und im Anstand zu bleiben. Das ist so das, was ich für mich im Kern mitnehme. Wie geht's dir?
Mir geht's da ähnlich. Ich habe halt im Hinterkopf, dass die Transaktionsanalyse, das mit den Modellen und auch Organisationsentwicklung an sich, da gut helfen kann, diese Dynamiken einfach sichtbar zu machen. Was passiert hier gerade und warum passiert das? Und wir systemisch drauf gucken können, wie kann so eine Organisation sich verändern, ohne dass es zu irgendwelchen Eskalationen kommen muss. Und wie können wir Verantwortung auch verteilen? Und am Ende geht es eigentlich immer um Klarheit. Es geht auch immer, und das ist uns super wichtig, Armin, das spreche ich bestimmt auch mit dir, es geht um Beziehungen und eben auch um die Bereitschaft, sich zu verändern.
Ja, und wenn ich das so reden höre, auch darum, eben Konflikte gehören zum Leben. Das gehört dazu, aber zu lernen ist die Konfliktfähigkeit. Also gerade wir haben das Thema eben diese dunkle Triade und das sind ja üblicherweise Profile mit sehr hoher Kränkbarkeit, einer sehr tiefen Konfliktfähigkeit und hier wirklich auch schon bei Rekrutierungen von Führungskräften diese Kompetenzen, Reflexionsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Kränkbarkeit eben auch wirklich versuchen zumindest abzufragen oder zu erörtern, weil eben dieses charismatische Auftreten, das hat ja auch etwas sehr Gewinnendes. Und da komme ich gleich zum Moment der Dankbarkeit. Ich bin wirklich dankbar, dass ich in den letzten Jahren, ich kann mich immer auch täuschen wieder, passiert mir auch immer wieder, der Mensch, man sieht nie in die Menschen hinein, aber dass doch dank meiner Lebenserfahrung und auch dank der Arbeit mit der Transaktionsanalyse und anderen psychologischen Methoden meine Menschenkenntnis und mein Gefühl für Menschen doch ich stark sensibilisieren durfte. Und dafür bin ich jetzt an dieser Stelle, wenn ich auf diese Situation zurückschaue, wirklich dankbar, dass ich heute solchen Menschen nicht mehr so schnell auf den Leim gehe, ja, vielleicht wie früher.
Ja, das kann ich uneingeschränkt teilen. Ich bin dankbar dafür, dass ich in solchen Situationen in der Vergangenheit war. Hört sich jetzt komisch an, aber die Erfahrung hat mir geholfen, damit heute anders umzugehen. Solche Situationen gut zu erkennen und auch Wege zu finden, wie es anders gehen kann. Das ging nicht von heute auf morgen. Das waren so ein paar Beispiele, die da eine Rolle gespielt haben und wo ich als, bin dann ja später auch Führungskraft geworden, eine Führungsrolle hatte, in der ich diese Erfahrung einfließen lassen konnte und so, glaube ich, anders umgegangen bin als vielleicht andere Führungsrollen in dieser Organisation. Darüber hinaus danke ich natürlich auch dir fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne. Bleib neugierig und wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, Mensch, da müsste man eigentlich auch mal drüber reden, irgendwas Kurioses, Außergewöhnliches oder irgendwas, was dir ständig irgendwie auf die Nerven gibt, dann schreib uns gerne eine E-Mail an mitbrilleundbart podcast@gmail.com. Da freuen wir uns auf alle Zuschriften. Wir gucken uns das an und dann gucken wir, welche Fälle wir in den Folgen dann so dran nehmen können. Und wenn du uns in irgendeiner anderen Weise Feedback geben willst, vielleicht nochmal irgendeinen Gedanken zu dieser Folge hast oder so, schreibe uns gerne da, wo du uns folgen kannst, zum Beispiel auf Instagram oder auf LinkedIn.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich auch remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können, und kommentiere unsere Folgen mit deinen Gedanken. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.